Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Bei mir im Studio sitzt Gabriele Kubi. Frau Kubi ist Soziologin und Buchautorin. Guten Tag, Frau Kubi.
Hallo.
Ein Zeichen unserer Zeit ist ganz sicher die Sehnsucht nach Liebe. Viele Soziologen, viele Forscher stellen es fest in verschiedenen Gesellschaftsstudien. Frau Kubi, Sie haben ein Buch geschrieben, Ausbruch zur Liebe. Wir haben es hier für junge Leute, die Zukunft wollen. Ich habe das Buch selber gelesen, bin begeistert, das kann ich so sagen, von der Zusammenschau der Dinge, die Sie darstellen. Eben wie sehr eine Liebeshaltung dazugehört, wenn man sein Leben sozusagen gelungen gestalten will. Wie kommen Sie überhaupt auf diesen ja doch etwas merkwürdigen und zumindest ungewöhnlichen Titel Ausbruch zur Liebe?
Man würde normalerweise sagen Aufbruch zur Liebe. Also lasst uns losgehen, lasst uns aufbrechen zur Liebe. Ich habe gewählt Ausbruch zur Liebe, was das Bild hat, man bricht aus einem Gefängnis aus. Und ich möchte, dass die Assoziation für jemanden, der sich Zeit nimmt, sich da ein bisschen reinzufühlen, dass die Assoziation kommt, ich muss aus dieser Zeit ausbrechen, um überhaupt lieben zu können. Die Botschaften, die uns die Zeit gibt, und zwar die gesamte Kultur, die Medien, der Unterricht in der Schule, die Werbung, die Filme, alles zusammen, die Botschaft, die uns die Zeit gibt, heißt, lebe deine Sexualität frei aus. Und das ist ein Weg, auf dem ich nie zur Liebe kommen werde, wenn ich diesen Botschaften folge. Ich muss aus dem Zeitgeist ausbrechen, um zur Liebe zu kommen.
Frau Kubi, Josef Pieper sagt, Liebe sei sein eigenes Glück im Glück des anderen Menschen oder des anderen, des Partners zu finden. Mhm. Was ist eigentlich Liebe?
Das ist unheimlich schön formuliert. Liebe ist der Impuls, der uns, ein selbstloser Impuls, der uns aus unserem Egoismus rausbringt. Deswegen sehnen wir uns so sehr danach, nicht nur danach geliebt zu werden, dass uns jemand selbstlos liebt, sondern auch selber lieben zu können, weil das dieses Gefängnis, in dem wir in unserem egoistischen Gefängnis drin sind, weil das dieser Impuls, dieser Liebesimpuls, dieses Gefängnis sprengt. Und das erleben wir alle, wenn wir verliebt sind. In dem Augenblick, wo wir sind, das ist der wunderbarste Mensch, den wir je auf der Erde getroffen haben, sehen nur das Gute in der Person. Also das Gute in der Person weckt unseren Liebesimpuls. Sind wir bereit, uns völlig hinzugeben, sagen für immer und ewig. Und es ist der Himmel auf Erden ist ausgebrochen in diesem Zustand. Also der Zustand des Verliebtseins ist eigentlich ein Vorgeschmack, was Liebe ist in ihrem Kern. Sie ist dieses sich ganz schenken. Also Liebe braucht immer zwei Personen und es erfüllt sich dann, wenn zwei Personen sich völlig dem anderen schenken. Ja. Dann ist Liebe da. Und das geht aber, wie jeder weiß, über kurz oder lang und meistens über kürzer wieder verloren. Und dann ist es ein langer, langer Weg. Dann hat man diesen Vorgeschmack gehabt und dann ist es ein langer Weg, Liebe zu lernen.
Ja, Sie sagen es gerade selber, Verliebtsein ist sozusagen etwas Vergängliches, eben sich im siebten Himmel zu befinden. Darüber wissen wir alle, dass es irgendwann allerdings dann auch vorbei ist. Aber trotzdem ist Lieben oder Liebe ja ein durchweg positiv besetzter Begriff unter uns. Und jetzt wäre dann doch die Frage, wonach konkret sehnen sich denn die Menschen, die sich nach Liebe sehen? Und das sind ja eigentlich alle. Wonach konkret?
Das ist die tiefste, wir können ohne Liebe nicht leben. Es gibt ein grauenvolles Experiment, was irgendwann mal gemacht wurde, dass man Babys in Heimen, die hat man versorgt, die hat man warm gehalten, die hat man gefüttert, aber man hat sie nicht gestreichelt, man hat sie nicht angeschaut und die sind nach ziemlich kurzer Zeit gestorben. Also so ein grauenvolles Experiment ist tatsächlich durchgeführt worden. Es ist das, was wir am allermeisten brauchen. Also wir sterben auch, wenn wir nichts zu essen haben. Aber wenn wir Liebe haben und nichts zu essen, sterben wir wahrscheinlich glücklicher, als wenn wir was zu essen haben und keine Liebe. Also es ist das, was jeder braucht. Dieser Begriff Liebe wird unglaublich missbraucht in unserer Gesellschaft. Es wird uns alles mit Liebe verkauft, weil ja alles an diese Sehnsucht rührt. Aber wir werden eigentlich nicht unterwiesen, wir bekommen auch schon kaum mehr Vorbild in unseren zerbrochenen Familien und auch keine Unterweisung, was ist eigentlich Liebe und in welchen Beziehungen steht Sexualität zur Liebe.
Ja, aber jetzt ist ja nun einmal die konkrete Lebenssituation von vielen Menschen, dass sie eben in ein solches Verliebtsein geraten. Jetzt wäre dann doch die Frage, wie gehe ich dann damit um? Gerade jetzt als junger Mensch, sozusagen, wenn ich am Anfang meiner Liebeserfahrungen stehe, wie kann ich mich schützen gegen, sage ich mal, eine falsche Form der Liebe, gegen eine gefährliche Form vielleicht der, in Anführungszeichen, Liebe? Und wie gehe ich mit dieser Regung, die ja durchaus dann verspürt ist, dieses Begehren, diese Sehnsucht nach dem anderen, wie kann ich dann damit so umgehen, dass es gesund ist und langfristig auch zum Guten führt?
Genau, also mein Buch hat noch den Untertitel für junge Leute, die Zukunft wollen. weil ich nämlich glaube, dass wir den Weg zur Liebe finden müssen, wenn allein um selber eine Zukunft zu haben und in der ganzen Gesellschaft, müssen wir darüber was lernen. Jeder Einzelne und die ganze Gesellschaft. Und Sie fragen, Sie sind jung, Sie fragen, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich diesen Impuls spüre. Die Gesellschaft sagt uns, also wir sind jetzt, es gibt ja verschiedene Formen der Liebe. Mutterliebe, die Liebe der Eltern zum Kind und umgekehrt Freundesliebe. Und die Liebe zwischen Mann und Frau, theologisch gesprochen die bräutliche Liebe, was völlig anderes ist. Ja? Und unsere Gesellschaft sagt uns, sobald du den ersten Impuls spürst von sexueller Anziehung, dann lebe das aus. Ja? Das hat die Frankfurter Schule hat es zur Ideologie gemacht, hat die Lustfeindlichkeit angeklagt der Gesellschaft und hat gesagt, wenn du deine Lust auslebst, dann werden wir eine herrschaftsfreie Gesellschaft haben. Nichts ist weiter von der Wahrheit. Jetzt ist dieser Impuls da. Ich fühle mich hingezogen, die Hormone sind auch da, die sind bei einem Mann 20 Mal stärker als bei einer Frau in der Pubertät. Das ist eine unglaublich starke Anziehung. So sind wir Menschen gemacht. Und was tun wir jetzt damit?
Ja, das ist ja eben die Frage. Auch Sexualität ist ja etwas durchweg Positives, sagt ja auch die Kirche, auch wenn es häufig in der Öffentlichkeit anders dargestellt wird. Was passiert denn eigentlich dann dort, wenn jetzt sozusagen eben zwei Menschen zusammenkommen, sich vereinigen?
Ja, also bei uns ist es, in unserer Gesellschaft wird gesagt, lebe deine Lust aus. Sobald du das spürst, ist es völlig okay, mit jemand anderem ins Bett zu gehen. Und in kürzester Zeit, ja. Ich habe überhaupt keinen Vorlauf. Und also wo ich prüfe, wo ich schaue, habe ich überhaupt Sympathie? Das Sympathie ist da. Nehme ich den Menschen überhaupt wahr? Erkenne ich den überhaupt in seinem Wesen? Das fängt alles weg, sondern in 0,0 bin ich mit dem, sind die jungen Leute heutzutage mit der anderen Person in einer sexuellen Beziehung. Was dann passiert, ist, dass die Sexualität selber Bindung schafft, ob ich das will oder nicht. Sie ist eben nicht einfach nur da, Lust zu befriedigen, sondern in der sexuellen der sexuelle Akt als solcher führt, der Vollzug des sexuellen Aktes verlangt Hingabe an das, was da geschieht. Und diese Hingabe bindet mich an den anderen. Und dann bin ich plötzlich mit jemand, wache ich neben jemand auf, den man kaum kennt. Und da ist diese Bindung da und ich bin gar nicht mehr in der Lage zu prüfen.
Das heißt, ausprobieren, ja? Wie es uns gerade jungen Menschen ja häufig zurzeit gepredigt wird, ist in diesem Sinne eigentlich gar nicht möglich, weil trotzdem die Bindung hergestellt wird.
Ganz genau. Also es ist so, es gibt doch diesen Sekundenkleber, ja, der irrsinnig festklebt. Wenn man mit der Finger dran klebt, wenn man einen Finger hat, kleben die Finger zusammen. Ja? Mhm. Angenommen, ich wollte probieren, klebt der wirklich? Und lang mit dem Finger hin, schon klebt es zusammen. Ja? Also bestimmte Sachen kann ich nicht ausprobieren, weil sie sich sofort vollziehen, sondern es ist im Vorfeld ist was nötig. Ja? Und so ist es mit der Sexualität auch. Es ist einfach, die Sexualität selber schafft die Bindung.
Ja, jetzt ist es ja so, dass wir ja darüber sprechen, über die Sehnsucht nach Liebe und nicht nur die Sehnsucht nach dem Verliebtsein oder die Sehnsucht nach sexueller Vereinigung. Jeder junge Mensch weiß ja auch, oder auch jeder Mensch eigentlich weiß, dass Liebe etwas auf die Ewigkeit Angelegtes ist. Wir kriegen es häufig genug gesagt, auch von den Päpsten, aber eben auch von anderen der Jugend gegenüber gut gewollten Menschen, gut gesinnten Menschen. Jetzt ist es ja so, wie habe ich sozusagen diese Instrumente, wie zum Beispiel die Sexualität, die ja, wie Sie gerade dargestellt haben, ein ganz bestimmtes Band der Liebe zwischen zwei Menschen herstellt. Mhm. Wie gehe ich mit diesen Instrumenten verantwortungsvoll um, sodass mein Traum, meine Sehnsucht nach langfristiger Bindung, nach langfristiger Hingabe tatsächlich umgesetzt werden kann?
Ja, ich will vorher noch was sagen. Wenn ich einfach da reinschlittere und bin in dieser Bindung drin und hinterher merke, lerne ich die Person erst kennen und merke, es ist überhaupt nicht die Person, mit der ich leben will. Ja? Oder der andere hat mich ja nur benutzt, um seine Lust zu befriedigen. Oder wir haben uns geliebt, aber, und oft ist es bei der Frau so, ich möchte eigentlich, ich möchte ihn ja wirklich mich binden, ich möchte den Mann ja wirklich heiraten. Und der andere sagt, habe ich nicht so gemeint, ich bin noch nicht so weit.
Haben Sie da Beispiele erlebt, als Sie Ihr Buch geschrieben
haben? Ich habe Kinder, ja, und die Kinder haben Freunde. Und das alles ist aus diesen Erfahrungen, aus meinen eigenen Erfahrungen und aus den Erfahrungen, die ich mit meinen Kindern und deren Freunden mache, da sehe ich, wie funktioniert das eine und wie funktioniert das andere. Wenn dann die Trennung passiert, dann entsteht das, was auf dem Buch drauf ist, dieses verletzte Herz. Ja, dann ist wirklich ein tiefer Riss im Herzen. Und dann ist die Frage, bin ich überhaupt noch mal bereit, mich wirklich zu binden? Und die große Gefahr ist dann, dass die Personen, die so verletzt sind, eher die Frauen, weil die sexuelle Erfahrung ist unterschiedlich für Frauen und Männer, wenn ich so verletzt bin, bin ich nochmal bereit, dieses Risiko einzugehen? Oder gehe ich dann auch auf eine oberflächliche Ebene, wo ich sage, naja, I just have fun, wirklich binden will ich mich nicht mehr. Und was rauskommt, gerade noch bis zu Ende führen, ist, dass heutzutage, ich glaube, 26% der Menschen sagen, wir haben deswegen keine Kinder, weil wir nicht den richtigen Partner
76
haben.
76% der jungen Frauen auf die Frage hin, ob, warum sie keine Kinder haben, sagen, es ist
die nicht 26 wollen keine Kinder. Ja. Das ist das, aber die, auf die Frage, warum haben sie keine Kinder, ist die erste Antwort von den allermeisten, wir haben nicht den richtigen Partner. Und das kommt, weil das alles schon gelaufen ist und man gar nicht mehr in der Verfassung ist, dass man irgendwas zu schenken hat. Man hat es ja schon die ganze Zeit sozusagen in kleiner Münze ausgegeben. Und
ja, das heißt, also, wenn ich jetzt als junger Mensch, und das ist einfach bei mir der Fall, ich möchte durchaus ganz bewusst eben mit Sexualität warten, bis ich das dem Menschen schenken kann oder schenken, ja, in dem Rahmen schenken kann, eben mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will. Mhm. Man kann das natürlich religiös begründen, man kann es aber auch letztlich ja dann eigentlich sehr rational damit begründen, dass man sagt, ich möchte dieses Band, was eben nur einmal in dieser Intensität hergestellt werden kann, nur herstellen mit dem Menschen, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will. Das heißt, wenn ich jetzt andere junge Menschen davon überzeugen will, dass das ein Weg zu ihrem, oder der Weg zu ihrem Glück ist, in hinsichtlich ihrer Beziehung, wäre es dann nicht richtig, an das Selbstwertgefühl dieser Menschen zu appellieren, eben zu sagen, du kannst das nur einmal verschenken, du wirst danach verletzt werden, wenn es das nicht wird, und letztlich kannst du dieses Versprechen nur dann eingehen, wenn eben klar ist, dass du mit dem anderen den Rest deines Lebens verbringst, weil es ist ja klar, wenn ich verliebt bin, dann sagen natürlich beide Partner immer, natürlich will ich für den Rest meines Lebens mit dir zusammen sein. Ich sage jetzt mal, wirklich manifest wird es ja dann erst beim Eheversprechen.
Genau, also Sie haben jetzt gerade gesagt, das könnte man religiös begründen, aber man kann es auch anders begründen. Und es ist so, dass die moralischen Anforderungen, die die Religion uns stellt, wo die katholische Kirche strenge Anforderungen hat, die scheinen, du darfst nicht und das darfst du nicht und das musst du und so weiter.
So kommt es häufig bei jungen Menschen an.
Das sieht immer nur aus wie der erhobene Zeigefinger. Ja? Und da haben wir keine Lust mehr drauf. Wir sind frei und außerdem gehört es sowieso der Vergangenheit an. Also so wird es immer dargestellt. Wenn man dann aber näher hinschaut, dann sieht man, dass die Lehre der Kirche nur eins im Sinn hat, nämlich das Wohl des Menschen. Wenn ich nämlich dem nicht folge, dann kommt dieses zerrissene Herz daraus raus, dann ist die Möglichkeit von Familie überhaupt nicht mehr da, weil keine Bindungsfähigkeit mehr da ist. Oder ich stolper in was rein, habe plötzlich ein Kind oder habe keins, komme in die Abtreibung rein, komme in ein absolutes Chaos und schließlich in die zerbrochenen Familien. Wer so viele Menschen, ich selber, meine Eltern sind geschieden, ich selber bin geschieden, wobei ich wirklich auch anmerken möchte, dass wir unsere Kinder froh sind, dass es die sanfte Form der, also es hat nie den Krieg gegeben. Ich anschaue, was sind die Quellen des Leidens in meiner eigenen Geschichte oder jetzt auch für meine Kinder oder für die allermeisten Menschen in dieser Zeit heute, dann ist es die zerbrochenen Beziehungen. Das sind die hauptsächlichen Quellen des Leidens für die allermeisten Menschen. Wäre es nicht gut, wir lernen dazu? Wäre es nicht gut, dass wir sagen, wir müssen mit der menschlichen Natur die in die richtige Ordnung bringen, damit wir überhaupt eine Chance haben, ein glückliches, erfülltes Leben in guten, tragenden, solidarischen, menschlichen Beziehungen zu leben?
Ja.
Ja, und das ist mein Impuls, deswegen schreibe ich das Buch und das möchte ich rüberbringen. Ja.
Sie haben gerade eben selber ausgeführt, dass eben die Morallehre der katholischen Kirche, kurz gefasst kann man sagen, in der Anthropologie sozusagen fußt, also in eben sozusagen im Wesen des Menschen. Die Morallehre geht so sehr auf das, also misst dem Ganzen einen so großen Wert bei, dass es eben, dass auch im katholischen Glauben das Eheversprechen, was sich die beiden Partner schenken, als Sakrament, was sich Menschen schenken, eben bezeichnet wird oder auch daran geglaubt wird. Was verspricht man sich eigentlich konkret bei einem solchen Hochzeitsversprechen? Worauf lasse ich mich ein? Das klingt so negativ, aber was schenke ich da eigentlich, wenn ich wirklich jemandem sage, ich möchte mit dir den Rest meines Lebens verbringen?
Genau.
Möchte ich lieben.
Also ich möchte, Sie haben gesagt, die Anthropologie, das Menschenbild steht eigentlich dahinter. Und dazu möchte ich was sagen. Es ist ja auf der ersten Seite der Bibel, der schuf den Menschen als Mann und Frau. Mit dieser sexuellen Anziehung. Damit fängt es überhaupt an. Wir sind als Mann und Frau geschaffen. Und das zu überspringen und zu negieren und zu sagen, die Einheit könnte auch zwischen zwei Frauen und zwei Männern bestehen, ist wirklich furchtbar. Das geht absolut an das Fundament des Menschseins. Und wir werden immer mehr daran gehindert, das überhaupt nur auszusprechen. Das ist jetzt eine Seitenlinie.
Ja, Sie gehen gerade auf die aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen ein.
Auf die homosexuelle Ehe. Es hat nie eine Gesellschaft gegeben. Fast jede lebensfähige Gesellschaft hat sich dagegen gewehrt. Und es ist ein Zeichen der Dekadenz und des Niedergangs der Gesellschaft, war da gar nichts. Auch wenn wir bald daran gehindert sein werden, sowas auszusprechen, ist es nichts. Es gibt dieses Phänomen der Homosexualität, tritt nur dann auf im Niedergang von Gesellschaften. In welcher Phase sind wir in unserer Gesellschaft? Das nur an der Seite. Der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen und dazu berufen, werdet, verlasst Vater und Mutter, werdet ein Fleisch, seid fruchtbar und mehret euch. Das steht dahinter. Ja? Der Mensch ist einzigartige Person. Und Liebe heißt die Begegnung zwischen der Einzigart, dieser freie Akt der Zuwendung, den anderen sogar vor meine eigenen Interessen stellen, als einzigartige Person. Das steht dahinter. Ja? Und deswegen ist lehrt die Kirche, das kann man nur einmal verschenken. Das ist das Wesen der Liebe. Und wenn ich liebe, fühle ich das auch. Nur dann habe ich Schwierigkeiten, das zu lernen, scheue ich von diesem Lernprozess zurück. Wenn ich liebe, ist mir das vollkommen klar und dann will ich das auch. Ja? Und dann, wenn ich mich jetzt auf den Weg begebe, die Liebe mit Gott zu lernen, und ich glaube, ich kann sie nur mit Gott lernen, dann kommt mir Gott zur Hilfe. Ja, und das ist dieses Sakrament der Ehe, was sich Mann und Frau gegenseitig spenden. Und ich möchte vorlesen, was wir sagen in dem Eheversprechen. Ich lese es erstmal vor. Also, wir können uns mal überlegen, möchte ich das eigentlich hören? Ist es eigentlich die Sehnsucht meines Herzens, dass mir der andere sowas sagt? Und habe ich es eigentlich in mir? Möchte ich eigentlich solche Worte zu jemand anderem sprechen? Und wenn es so ist, was sind die Voraussetzungen, dass das geschehen kann? Ja? Vor Gottes Angesicht nehme ich dich als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Achten und ehren kommt dazu. Ja, das ist die Voraussetzung, dass die Liebe sich entfalten kann. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das sind wunderbare Worte, aber das ist eine sehr, sehr hohe Ebene, dieses Versprechen. Man muss sich besitzen, um sich überhaupt so schenken zu können. Und man muss den anderen wirklich geprüft haben. Und das ist eben in unserer Gesellschaft auch zusammengebrochen, diese ganze Werbephase. Gibt es gar nicht mehr. Wenn ich am dritten Tag mit jemand ins Bett gehe, dann fällt die Werbung völlig flach.
Eigentlich doch eine schöne Zeit.
Unglaublich schön. Wie kreativ ist man da und wie schön ist das? Ja, also welche Freude ist das? Dann wird es schon ernster. Ja? Dann sage ich, ja, wir prüfen, wir verloben. Ja? Wir sagen, wir wollen, aber wir lassen noch eine Zeit, wo wir uns prüfen. Ja? Und wo wir noch nicht miteinander schlafen, wo wir uns noch nicht binden. Ja? Und ich habe auch in meinem Umfeld von jungen Menschen gesehen, dass so eine Liebesbeziehung da war, kaputt ging. Es tut weh, aber es war keine Sexualität da und dann ist es verschmerzbar. Ja, dann reift man daran, man hat was gelernt, aber es ist nicht der Riss im Herzen. Ja, und dann kommt die Verlobungsphase. Ich muss prüfen, wie ist denn der familiäre Hintergrund? Ja. Haben wir denn die gleiche Vision vom Leben? Was wollen wir denn in diesem Leben zusammen machen? Ja. Wie denken wir denn über Kinder? Wie denken wir denn über Mann und Frau? Ja, wie wollen wir das? Das muss man ja alles klären, das muss jedes Paar neu finden, weil es ja alles völlig im Schwimmen ist. Mhm. Unsere Gesellschaft sagt uns nicht mehr, was Mann und Frau ist. Die sagt uns nicht mehr, was die Rollen von Vater und Mutter sind. Ja?
Sie beschreiben gerade eben das Bild, wie es zurzeit ist. Die Not ist groß, aber eben Paulus sagt, wo die Not groß ist, da ist die Gnade übergroß. Gehen wir doch mal auf die Rolle der Kirche ein, die ja dann doch, der Papst Johannes Paul II., eine Antwort auf diese Fragen gefunden hat. Er hat sich ja sehr, sehr viel mit diesem Problem, oder ich sage jetzt mal mit diesem Phänomen der Sexualisierung unserer Gesellschaft beschäftigt. Er war ja auch Moraltheologe in Krakau und ist deshalb sicherlich häufig angegriffen worden, allerdings auch genauso sehr von Jugendlichen für seine Worte auf diesem Feld geliebt worden. Was ist die Antwort? Was ist diese Theologie des Leibes, die Papst Johannes Paul II. Entwickelt hat?
Ja, also Johannes Paul II. Hat in den ersten 5 Jahren seines Pontifikats, wo es immer eine Mittwochskatechese gibt, jetzt ja auch wieder, Katechese, der Papst lehrt. Ja, und er lehrt öffentlich. Jeder, der Lehre haben will, kann es hören. mit den Medien kann es wirklich jeder hören, ja. Und er hat 5 Jahre lang die Mittwochskatechese dazu benutzt, die 127 Lehrreden, um die Theologie des Leibes zu entfalten. Das ist ein Wort, was bis vor kurzem überhaupt noch niemand kannte, nicht einmal Theologen. Theologie des Leibes. Was sagt uns der Leib des Menschen über Gott, wörtlich genommen. Ja. Und das hat er 5 Jahre lang entfaltet. Das heißt, er hat es für unglaublich wichtig gefunden, dass wir mit unserem Leib zur Rande kommen und mit den Fragen der Sexualität. Er hat nämlich gesehen, dass dieses Dokument Humanae Vitae über die rechte Ordnung der Weitergabe des menschlichen Lebens nicht angenommen worden ist. Ja, dieser Widerstand und dass tatsächlich dass die Kirche eigentlich ihr Terrain verloren hat und die Gläubigen verliert, weil sie da nicht mehr in eins ist, das Lehramt nicht mehr in eins ist mit den Gläubigen. Und er hat gesehen, es muss neu vermittelt werden. Ja, es genügt nicht. Es muss neu verstanden werden. Es ist nicht, die kirchliche Lehre ist nicht, du darfst nicht und du musst und du sollst und wenn du es nicht tust, kommst du in die Hölle. Das ist nicht die kirchliche Lehre, sondern die Kirche lehrt den Menschen, den Höhenweg der Liebe zu gehen. Und das ist das Thema der Theologie des Leibes. Ich habe angefangen, das zu studieren. Es gibt jetzt auch ein neues kleines Büchlein, Theologie des Leibes für Anfänger, ist im gleichen Verlag erschienen wie mein Buch, wo man eine Einführung bekommt.
Ja. Ist das Buch von Christopher West?
Genau, oder? Christopher West, genau. Dessen Lebenspassion ist es, das um das Volk zu bringen. Der Biograf von Johannes Paul II., George Weigel, der die Standardbiografie über ihn geschrieben hat, der sagt, die Theologie des Leibes wird die ganze Theologie verändern. Wenn er mal gehoben ist, wird er die gesamte Theologie verändern.
Aber warum ist dieses Feld so zentral? Ich meine, wir sehen ja auch die Medien, gut, aus welchen Beweggründen auch immer, schmeißen sich auf dieses Thema. Immer wenn es, sobald es um dieses Thema geht und der Papst irgendwas in dieser Richtung sagt, erfährt er eine Medienresonanz, die er sonst bei keinem anderen Thema erfährt. Mhm. Woran liegt es, dass das uns Menschen förmlich schon fast überbeschäftigt?
Ja, weil die Sexualität eben zentral ist. Das ist ja der Ort, wo wir entstehen. Und wenn wir da rumfuschen, was wir in unserer Zeit tun, geht alles aus den Fugen. Und es geht alles aus den Fugen. Deswegen sage ich für junge Leute, die Zukunft wollen. Ja. Das ist auch der Punkt, an dem, wenn wir die ganze Lehre der Kirche annehmen und sagen, es gibt eine personale böse Kraft, das ist der Punkt, wo Satan angreift, ja, und wo er uns so verstricken kann. Wir kleben fest wie am Sekundenkleber, werden verblendet und sind einfach in der Sünde gefangen. Und die Leute, die nichts anderes im Kopf haben, ich möchte, die sollen sich mal fragen, wie sie selber leben, ja. Also dass immer und ob sie sich eigentlich darauf einlassen, Liebe zu lernen und ob sie eigentlich möchten, dass die nächste Generation lieben lernt. Das ist das eigentliche Ziel des Lebens, ja? Und es macht einem natürlich unwahrscheinliche Hoffnung, dass Millionen von jungen Leuten zu den Weltjugendtagen strömen, zu der Beerdigung Papst Paul II. Und zum neuen Papst ganz genauso. Es ist nicht die Person. Mhm. Johannes Paul hat es dann leicht gemacht, ja? Also er war eine unglaublich charismatische, wunderbar lebendige. Also man konnte so eine Nähe zu ihm empfinden. Man konnte so in sein Gesicht schauen und hat einen Menschen gesehen. Ja, das war wunderbar. Und hat die Jugend angezogen und die Jugend will Orientierung. Sie braucht den Vater, der Orientierung gibt. Ja?
Nicht umsonst gibt es ja durchaus auch viele Bewegungen, die dieses Thema aufgreifen. Jugendbewegungen auf der ganzen Welt, Wahre Liebe wartet zum Beispiel. Was machen Sie damit für eine Erfahrung? Sie haben ja mit diesen Gruppen häufiger zu tun, halten Vorträge. Was für ein Geist kommt Ihnen da entgegen?
Das kann ich jetzt noch nicht so. Ich bemühe mich ja erst drum. Ich habe das Buch geschrieben und ich will in dieser Richtung weiterarbeiten. Ich bin absolut zuversichtlich, dass ich jungen Menschen sagen kann, Leute, schaltet euer Hirn ein, schaut ein bisschen weiter voraus und trefft die richtigen Entscheidungen. Und wo immer ihr steht, ihr könnt umkehren. Ja, also das ist das, wo immer ihr steht. Und die Sache ist natürlich die, dass viele Menschen, junge Menschen aus diesen zerbrochenen Familien kommen, sehr verletzt sind. Und deswegen ja auch sofort in diese Sexualität sich stürzen, weil diese Sehnsucht da ist, dass irgendein Mensch einen umarmt, ja, dass man Geborgenheit hat. Deswegen glaube ich, dass der Weg nur mit Christus beschritten werden kann, mit der Gnade, die uns von Christus kommt. Ja.
Frau Kubi, herzlichen Dank. Sie haben uns die Zeichen der Zeit erläutert. Liebe Zuschauer, wir haben heute gelernt, Liebe kann man lernen. Es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu begeben. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.